Ja, lasst uns beten. Vater im Himmel, du versprichst uns vollkommene Freude. Und wir wollen lernen, was es heißt, in diese Freude hineinzukommen. Und am Ende des Tages bist du es allein, der uns das offenbaren kann. Darum schenke jetzt einfach auch Einsicht und Verständnis durch deinen Geist. Öffne du, Herr, die Herzen, den Sinn und schenke, dass ich gute Worte finde. Amen. Ja, ich starte mit einer neuen Serie. In dieser Serie geht es um die vollkommene Freude. Wenn ihr den Text anschaut, den ihr auf dem Flyer habt, dann seht ihr, dass das dort auch draufsteht, vollkommene Freude. Und ich weiß gar nicht so genau, was das ist, vollkommene Freude. Ich weiß oder ich ahne manchmal, was es ist, total traurig zu sein und niedergeschlagen, aber so vollkommene Freude, das scheint so etwas wie von einer anderen Welt zu sein. Auf jeden Fall für mich. Vielleicht war so einer der freudigsten Momente damals, als wir unser erstes Enkelkind bekamen. Einfach weil es so, wenn wir so nichts machen mussten, einfach Wasser hält. So ganz einfach gesagt. Ja, ich hatte nicht die vergangene Woche, sondern die Woche davor, also die vor einer Woche, eine zwiespältige Woche. Ich möchte das ein bisschen mit euch teilen. Und zwar haben wir ja mehrere Anlässe gehabt, nicht nur einen Familiengottesdienst, bei dem die Freude aus allen Poren tropfte, sondern auch so diesen Film am Freitagabend mit Real Life, mit diesem jungen Mann, der einfach viel zu früh gestorben ist. Das war für mich so ein bisschen wie bei Titanic. Ich habe diesen Film nie geschaut. Wisst ihr warum? Man weiß ja schon, wie es ausgeht. Also warum schaut man einen Film, wo das Ende schon bekannt ist? Nun ja, natürlich die Gabriel und die Frau da, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, und das Flieger vorne auf dem Bug und all der Herzschmerz und dann Eis und er schaut so traurig, wenn er versinkt und all das Zeugs. Nun ja, das kann Herzen erweichen, ich brauche das nicht. Aber das hat mein Herz erweicht, so dieser junge Mann, der durch seine Krankheit zum Glauben fand, dann mit großer Hoffnung gebetet hat mit all seinen Freunden und dann ist es wie wenn man gegen eine Wand läuft. Er ist einfach gestorben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat so viele starke Momente in diesem Film, dass ihr ihn unbedingt schauen müsst, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Vielleicht ist etwas vom Stärksten darin für mich so diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt der jungen Menschen, die miteinander gerungen haben darum und die ihm immer, diesem jungen Mann, diesem Philipp, immer zu verstehen gaben, du bist nicht allein. Das ist für mich etwas vom Stärksten im ganzen Film. Es gab viele starke Momente, aber auch dieser Zwiespalt. Ja, wenn das dann so ist bei den Christen, dass man betet wie ein Gestörter, wie wir auf Mundart sagen würden, und es passiert doch nichts, finde ich es schwierig. Finde ich ein bisschen schwierig. Hat mein Glaube jetzt nicht gerade in dieser Beziehung wahnsinnig gestärkt. Da war er der Dienstag vorher, als John da war und erzählte, wie die Leute in Indien beten, wie sie aufstehen und auf diese Seite beten und auf diese Seite und hier, habe ich heute Morgen auch wieder gemacht, und hier und dann über den Stühlen sich beugen und beten und weinen und sie haben eine Viertelstunde lang nach der Predigt, als der Geist Gottes über sie kam, geweint und gebetet und da musste John und die anderen weitergehen und die haben immer noch weiter gebetet und weiter geweint. Ich weiß nicht, vermutlich weinen sie heute noch und beten. Und ich meine es nicht lustig, es hört sich lustig an, aber es ist für mich tief beeindruckend, hat meinen Glauben sehr ermutigt und gestärkt. Und so in dieser Woche, in diesem Zwiespalt, da bin ich irgendwie durch diese Woche gegangen, dann in den Sonntag, habe immer noch darüber nachgedacht, braucht immer eine Zeit für mich, um das zu verarbeiten. Und habe mir gedacht, wie soll ich diesen Text, den wir heute hier haben, predigen, nach so einem Film? Wie soll man das machen? Und ja, es ist für mich manchmal so eine Situation. Wenn ihr Enkel habt oder Kinder, dann kennt ihr das. Oder irgendwann gehen sie in eure Schuhe hinein, kommen auf euch zugelaufen mit einem riesen Smile auf dem Gesicht. Und du siehst einfach so Schuhe, die viel zu groß sind. Und manchmal kommt es mir so vor, wie wenn es Verheißungen gäbe, die viel zu groß sind für uns. Noch viel zu groß sind. Und dann kann man das so machen, wie hier, habe ich im Internet gefunden, man kann Schuhe kleiner machen. Kann man. Aber ihr wisst ja, was passiert mit Kindern, die in zu großen Schuhen sind. Das ist uns manchmal auch so passiert, wenn wir in den Ferien waren und wir haben für alle irgendein T-Shirt, ein Kleidungsstück gekauft und dann wollten wir es der Ältesten geben und haben wir gemerkt, ach, die ist ja gewachsen in der Zwischenzeit. Es geht ihr nicht mehr, muss es die Zweitälteste nehmen, war ein bisschen traurig für die Älteste. Aber so ist es mit Kleidern, oder? Man wächst raus und man wächst wieder hinein. Hineinwachsen. Ich glaube, wir können solche Worte, wie ich sie jetzt euch nicht den ganzen Teil, sondern den Schluss nochmals vorlese, können wir entweder herunterfräsen auf unsere Erfahrung hinunter oder wir können uns von diesen Erfahrungen und diesen Worten Gottes hinaufziehen lassen, in den Glauben hinein, den Gott bei uns sehen möchte. Von der Mitte rechts oben dort beim Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten, in meinem Namen bittet, so werdet ihr nehmen. Und jetzt kommt das Thema, dass eure Freude vollkommen sei. Wow, genau so soll es sein. Und wenn man den Zusammenhang anschaut, dann sieht man, Jesus ist am Abschied nehmen. Er bereitet seine ganze Jüngerschaft, seine Schüler darauf vor, dass er geht. Und wenn man darüber spricht, ich muss jetzt gehen, ich lasse euch allein, dann gibt es ja verschiedene Dinge, die das macht. Zum einen mal spürt man schon die Einsamkeit, auch wenn die Person noch da ist. Ich bin manchmal, wenn meine Frau sagt, ich gehe jetzt einen Tag und hüte die Kinder, bin ich schon traurig, wenn sie wegfährt. Und weiß aber, sie kommt ja, so Gott will, und wir leben zurück. So diese Traurigkeit des Abschieds ist schon da, wenn der Abschied gar nicht passiert ist. Und auf der anderen Seite auch die Frage dann bei den Jüngern, ja, wie soll das weitergehen? Bis jetzt, wenn wir irgendeine Frage hatten, wenn irgendetwas nicht klar war, Jesus, wie machen wir jetzt das? Wir haben zu wenig zu essen. Ach ja, Jesus verteilt gerade noch schnell das Brot. Ja, wir stehen sowas an im Gebet. Wie sollen wir hier in dieser Situation etwas ausrichten? Wir haben es probiert, es geht nicht. Jesus kommt und es geht. Es war einfach immer super. Und jetzt sagt Jesus, aber ich gehe, tschüss. Und ich denke, diese Jünger waren zuerst mal so ein wenig orientierungslos. Und sie fragen sich, und dann? Was ist das Nächste? Und Jesus Christus sagt, schaut, ihr müsst nicht traurig sein. Ich vergleiche mein Weggehen wie wenn eine Frau Wehen hat. Und das ist ja dann auch so. Es ist traurig, es ist schmerzhaft. Darf ich überhaupt über so ein Thema sprechen? Ich sage es gleich vorneweg, ich habe keine Ahnung. Aber es scheint so zu sein. Aber am Schluss gibt es doch immer wieder Kinder. Auch die es schon erlebt haben, die Frauen, die nehmen nochmals, also die lassen das nochmals. Irgendwie muss etwas geschehen nach der Geburt, das alles aufwiegt, was vorher war. Und Jesus sagt, genauso wird es bei euch sein, wir werden uns wiedersehen. Und man kann, wenn man diesen Text anschaut, natürlich überlegen, meint er damit die Zeit nach Ostern, Auferstehung bis Himmelfahrt, wo er bei den Jüngern war und mit ihnen darüber sprach, wie das Reich Gottes dann wirklich aussieht? Oder meint er eventuell auch die Zeit, wenn wir ihn sehen? Ich persönlich, für mich, ist mir wurscht, was er gemeint hat. Ich weiß, dass ich mich freuen werde, wenn ich ihn sehe. Ich weiß, dass dann in einem alten Lied heißt, wenn wir in die goldenen Gassen ziehen ein, dann wird Jesus allein unsere Freude. Ja, sein. Der Grund unserer Freude sein. Genau, ich habe noch zwei Worte gefehlt. Ein Lied, ich sehe das, ich höre das manchmal immer noch in meinen Gedanken, wie das ein alter Mann, so ein kleiner Bauer im Zürcher Oberland, wie der es mit Inbrunst immer gesungen hat, dann mit Strahlen auf dem Gesicht. Und ich habe das so gespürt und wahrgenommen. Ja, das ist die wirkliche Freude. Nicht irgendwelche Dinge, die wir hier haben können, sondern das ist die wirkliche Freude. Wir werden uns wiedersehen und das Wiedersehen wird super sein. Und trotzdem ist die Zeit, in der wir jetzt leben, in der wir Jesus nicht unmittelbar hier leibhaftig haben und einfach mal schnell gehen können und sagen, Herr, hilf mal schnell, ist eine schwierige Zeit. Wir haben mehr Fragen oftmals als Antworten, wenn wir ganz ehrlich sind, was den Glauben betrifft. Wir haben mehr Dinge, die wir nicht verstehen, als Dinge, die wir verstehen. Und manchmal denke ich, Hauptsache ich habe verstanden, dass meine Sünden vergeben sind und ich ewiges Leben habe durch Jesus Christus. Manchmal muss ich für mich selbst den Glauben wie runterbrechen auf das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und dann sagt Jesus dieses krasse Wort. Er sagt, wahrlich, wahrlich, oder wenn man es genau nimmt, Amen, Amen, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet. Und offensichtlich ist für ihn selbstverständlich, dass wenn wir nicht mehr zu ihm gehen können, ganz direkt, dass seine Leute dann zum Vater beten. Dass diese Connection stimmt. Und wenn man alles mal anschaut im Evangelium, dann spürt man, was Jesus wirklich, wirklich wichtig war, dass wir zurückfinden zu unserem Vater im Himmel. Ich möchte jetzt nicht so viele Worte darüber verlieren, dass es manchmal auch schwierig ist mit den Vätern. Ich bin selbst Vater, ich bin Großvater. Ich weiß, es war nicht immer gut. Und das ist auch normal, das ist mein Trost. Wir sind nicht perfekt, aber wir haben einen perfekten Vater im Himmel. Und immer wenn wir darüber nachdenken oder wenn du ein schlechtes Vaterbild von deinem leiblichen Vater mitgekriegt hast, dann kann ich dir nur sagen, mein Vaterbild ist geheilt im Anblick des Vaters im Himmel, so wie Jesus ihn uns zeigt. Amen, Amen, das bedeutet nichts anderes als, immer wenn er sowas sagt, dann kommt was, was wir kaum glauben können. Könnt ihr das mal nachprüfen in der Bibel, da kommt irgendwas wirklich Verrücktes. Wenn ihr den Vater bitten werdet, dann werdet ihr empfangen, dann werdet ihr nehmen. Und für mich ist völlig klar, wenn wir den Vater nicht kennen, dann werden wir auch nicht zu ihm bitten. Und für Jesus scheint völlig klar zu sein, dass wir als Kinder Gottes, als Menschen, die durch Jesus Christus in diese Beziehung mit dem Vater gebracht worden sind, auch Menschen sind, die beten. Scheint für ihn völlig normal zu sein, dass wir nicht erklärt, ja, falls ihr dann mal Lust habt zu beten oder Zeit habt oder so euer Terminkalender zulässt, ja, müsst jetzt nicht ins Handy schauen. Wenn ihr Zeit habt, wisst ihr das ja, dann betet vielleicht auch mal. Könnt ihr mal probieren. Nein, für Jesus ist klar, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet. Und es ist für ihn auch völlig klar, dass wir in einer Zeit leben werden, bis er wiederkommt, in der wir den Vater bitten müssen, in der wir Not haben, Schwierigkeiten haben, in dem uns das Zeugs über den Kopf hinauswächst, in dem wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn du den Vater nicht kennst, dann ist das schwierig. Und darum Wenn du jetzt spürst, irgendwie ist da etwas zerbrochen in deiner Beziehung zum Vater, oder du hast immer nur über Jesus nachgedacht, was ja auch schon sehr gut ist, aber du kennst den Vater gar nicht. Nach dem Gottesdienst werden hier Leute stehen, die für dich beten und die dir helfen werden, den Vater besser kennenzulernen. Und wenn du sagst, ach nein, was will er jetzt von mir? Soll ich jetzt wirklich hier nach vorne gehen und alle sehen das dann? Dann auf dem Flyer hat es meine E-Mail, du kannst mir auch eine Mail schreiben, machen wir einen Termin und wir sprechen darüber, was es bedeutet, einen Vater im Himmel zu haben. Jesus zeigt uns den Vater, den er selbst kennt. Nicht irgendein Bild im Himmel, wie man sich's vorstellt, sondern er zeigt uns den Vater, der darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. Und er sagt uns das auch zum Beispiel in der Bergpredigt: Schau, gibt es irgendeinen Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn er ein Brot will, oder einen Stein, wenn er ein Brot will? Gibt es das? Nein. Wir geben unseren Kindern gute Dinge. Und sonst sind wir einfach nicht nur schlechte Väter, sondern ganz miese Menschen, wenn wir das nicht tun. Aber wenn du ein bisschen Herz hast, dann gibst du deinem Kind das, was es wirklich braucht. Auch wenn es das Kind manchmal nicht weiß, was es braucht. Und so einen Vater zeigt uns Gott, zeigt uns Jesus Christus in Gott. Er zeigt uns den Vater, der uns gibt, was wir brauchen. Und wenn wir dann über das Gebet nachdenken, dann setzt Jesus seinen Rahmen. Und er sagt, es gibt ein, ich will nicht sagen ein Haken, aber es gibt etwas, was beim Gebet zu beachten ist. Und dieser Rahmen, der ist sehr simpel gehalten. Wenn ihr den Vater betet, wie geht's weiter? In meinem Namen. Es gibt so diese Schlaumeiers, oder? Und ich mache mich hier nicht lustig über Leute, die so beten, sondern ich finde es einfach so schlaumeierartig. Dann betet man oft, in Jesu Namen, 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 dann muss Gott alles erhören. Und so funktioniert es nicht, so ist nichts gemeint. Das ist nicht ein quasi wie mit freundlichen Grüßen, MFG, danke, tschüss. Das ist nicht sowas, was man einfach drunter setzt. Wie auch das Amen nicht einfach ein Ende des Gebetes ist, sondern ein Stempel, dass ich sage, ja, zu diesem Gebet sage ich Amen. Und wenn jemand einen Mist betet, sage ich auch nicht Amen dazu. Ganz einfach. Und wenn du Amen sagst, dann sagst du, ich bin überzeugt, so soll es sein. So ist es. Wirklich. Und so ist es auch mit in Jesu Namen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir in Jesu, quasi in seiner Vollmacht, als seine Leute hier auf der Erde zum Vater beten. Und wenn wir das ein bisschen uns durch den Kopf gehen lassen, ist völlig klar, wir können nicht für alles beten, was wir Lust haben oder auch Unlust haben. Es gibt Dinge, ich habe auf dem Flyer einige aufgeschrieben, für die können wir beten und es gibt Dinge, für die können wir nicht beten. Wir können, um das ein bisschen abzukürzen, nicht dafür beten, dass anderen Menschen Schaden zugefügt wird. Das geht nicht. Jesus würde so ein Gebet nicht wollen, weil er selbst so nicht gebetet hat. Wir können aber dafür beten, dass Menschen Erkenntnis Gottes gewinnen, des Vaters gewinnen, das können wir. Also wir können Dinge beten und Dinge nicht beten und letztendlich ist Jesus der Maßstab, Jesus der Rahmen. Ich weiß, wenn man sich das bildlich versucht vorzustellen, oder, dann ist da Gott der Vater im Himmel und dann zu seiner Rechten, muss ich gerade überlegen, das wäre seitenverkehrt, also muss er hier sein, auf der rechten Seite ist Jesus Christus und ich bin hier unten und ich bete im Namen Jesu zum Vater, dann hört Jesus ja jedes Mal, wenn ich was in seinem Namen bete. Stell dir mal vor, nehmen wir mal den Andreas, er ist gerade hier, oder? Vor das. Nehmen wir mal den Andreas und der Andreas kommt ins Lehrerzimmer und alle schauen ihn schräg an. Alle seine Kollegen. Weil irgendjemand irgendeinen Mist aufgeschrieben hat und dann in seinem Namen vermailt hat. Und alle denken, ach, Andreas ist aber ein schräger Vogel, dass der so einen Mist schreibt. Und du hast keine Ahnung, was passiert ist und dann kriegst du es und da würde deine Kontenance ein bisschen leiden, denke ich, wenn du so einen Mail siehst. Wenn man dann wüsste, wer es wäre. Wenn ihr euch vorstellt, dass jemand in eurem Namen irgendeinen Kabis macht, irgendetwas macht, das überhaupt nicht drin liegt, ist doch völlig schräg. Geht überhaupt nicht. Und darum, wenn wir im Namen Jesus beten, dann müssen wir wissen, was Jesus überhaupt will. Dann müssen wir verstehen, was sein Herzensanliegen ist, wo er durchgehen würde, wie er in dieser Situation sich verhalten würde. Wenn ihr jetzt fragt, ja, wie kann man das? Es gibt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise die vereinen sich beide zusammen. Wir haben am Pfingsten den Heiligen Geist empfangen, also vielleicht du ein bisschen später, aber wir haben den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist, der hat den Job, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also wir haben den Geist Gottes, der in uns erinnert an das, was wir gehört haben, was wir gelesen haben, was wir erkannt haben, was wir verstanden haben von Jesus Christus. Und wenn wir noch wenig verstanden haben, dann müssen wir viel im Wort Gottes lesen, um zu spüren und zu begreifen, was würde Jesus tun. Und da geht es auch nicht darum, einfach wieder so ein Armband sich an das Handgelenk zu hängen. Was würde Jesus tun, dieses sondern es geht darum, wirklich zu verstehen, was würde dann Jesus wirklich tun? Wie würde er sich in dieser Situation verhalten? Was würde er sagen? Und ihr spürt, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach zu begreifen, was Jesus Christus wirklich will. Denn wenn ich mit mir ganz ehrlich bin, dann weiß ich immer fast zu 100%, was ich will. Ich weiß manchmal auch am ehesten noch, was meine Frau will oder vielleicht noch besser, was sie nicht will. Das ist mir auch ziemlich klar, weil wir haben seit längerer Zeit ein sehr vertrautes Verhältnis miteinander. Und wenn ich wissen will, was Jesus will, was in seinem Herzen ist, dann muss ich mich ihm nähern. Dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Dann muss ich hören. Und dann komme ich so in einen Lernprozess hinein. Und manchmal denken wir ja, ich muss gerade alles wissen, oder? Und ich weiß noch genau, als junger Christ, da habe ich wirklich alles gewusst. Es war nicht so viel, aber was ich gewusst habe, das habe ich wirklich gewusst. Und ich war sowas von überzeugt früher, dass alles, was ich weiß, richtig ist im Glauben. Ich habe wirklich wenig gewusst. Es ist dann auch einfacher, alles richtig zu wissen, wenn man wenig weiß. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es ja viel mehr zu wissen gibt und dass das Leben noch einige Schattierungen, Komplexitäten mehr hat, als so in meinem kleinen jugendlichen Verstand Platz hat. Und es war zuerst ein bisschen erschütternd und dann habe ich gemerkt, ich muss gar nicht alles wissen. Ja. Wie kann man Jesus besser kennenlernen? Ich denke, ich habe es gesagt, Heiliger Geist und die Bibel, das ist sicher ein guter Weg. Im Gespräch mit älteren Geschwistern sein, die schon Erfahrungen gemacht haben, ist auch ein guter Weg. Und dann kommen wir um etwas einfach nicht herum. Wir müssen leben. Das heißt, wir müssen Dinge ausprobieren und manchmal werden wir es richtig machen und manchmal werden wir es falsch machen. Und ich sage es mal so ganz hart, das Allerdümmste, was wir tun können, ist nichts mehr Neues zu wagen, weil wir Angst haben, dass es nicht gelingt. Dann wird unser Leben immer kleiner und enger und wir bleiben genau in dem, was wir sind. Und dann kommt so diese Starrheit in unser Leben hinein. Und weil wir dann alles so genau wissen in unserem starren Leben, wissen wir auch, was alles andere falsch ist. Es gibt so diese Herzenshärtigkeit, die Jesus nicht will. Ich möchte euch Mut machen, weiterhin Fehler zu machen im Hören auf Gott. Weiterhin zu irren. Weiterhin einfach auch mutig zu etwas zu wagen, auch auf die Gefahr hin, dass das Eis einbricht, wenn ihr draufsteht. Einfach im Wissen, dass da ein starker Heiland ist, ein König ist, der seine Hand euch entgegenstreckt, wenn ihr einsinkt. Einfach im Wissen, dass du niemals perfekt sein musst bei Gott, aber immer neu an seinem Herzen leben sollst. Und wenn du irgendwann mal einfach sagst, jetzt habe ich's, und stehen bleibst, dann hast du dich sofort von Gott entfernt, weil Gott nicht stehen bleibt, weil es weitergeht. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen, ich konnte es einigermaßen, aber ich wollte noch was sagen dazu. Ich habe mal dieses Wort gelesen, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und fall ins Meer. Kennt ihr das? Ich hatte gar kein Meer, ich war damals in Hinwil und ich dachte dann an den Bachtel oder und den Zürichsee. Und dann, gerade kurz bevor ich gebetet habe, ist mir in den Sinn gekommen, dass ein Freund von mir am Bachtel oben wohnt. Dann habe ich gedacht, ach, das wäre auch blöd, er war in der Gemeindeleitung, musste ich einen neuen Mitglied für einen neuen Freund und ein neues Mitglied für die Gemeindeleitung suchen. Nein, im Ernst, wenn wir Berge versetzen wollen im Glauben, und das ist manchmal da, wenn wir eine echte Krise in unserem Leben haben, also wenn wir große Dinge mit Gott erleben möchten, weil wir es dann gar so nötig haben, weil die Not gar so groß ist, aber nie gelernt haben, die kleinen Dinge mit Gott zu erleben, diese unscheinbaren, dann wird es in der Regel nicht gelingen. Oder um es mit einem Bild zu sagen, wenn wir Berge versetzen wollen, aber noch kein Sandkorn versetzt haben, wird es nicht gehen. Du musst vom Kleinen zum Großen kommen. Und darum ist es wichtig, dass du dir eine Gebetshaltung, ein Leben in der Gegenwart Gottes aneignest, antrainierst, hineinwächst, dass dann, wenn es in deinem Leben mal Krisen gibt und es dich wirklich schüttelt, dass dann auch da etwas da ist, was wirklich hält. Weil dann sehen wir immer, was hält und was nicht hält, was zerbricht. Und es zerbricht viel mehr, als wir denken. Es ist viel, unser Glaube ist viel wackeliger oder viel zerbrüchlicher, als wir gemeinhin denken, wenn es gut läuft. Ich komme nicht darum herum zu staunen, mit welcher Selbstverständlichkeit Jesus Christus seine Verheißungen hier raushaut. Wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, das heißt in meiner Vollmacht, in meinem Gedanken, so wie ich es auch beten würde, also so wie zum Beispiel den Lazarus dort aus der Höhle herausrufen oder so. Wenn ihr solche Dinge macht in meinem Namen, dann werdet ihr es empfangen. Punkt. Und ich wehre mich immer bei diesen Sätzen, dass ich gleich als erstes denke, es geht sowieso nicht. Sondern das einfach mal auch aushalte und mal staune. Ach, so ist das. Toll. Ich finde das stark, Vater im Himmel, dass du mir so ein Vertrauen entgegensetzt, dass ich tatsächlich im Namen Jesu beten kann und du mir es geben willst, beziehungsweise ich es nehmen kann. Das finde ich super. Und darüber staune ich, das finde ich toll. Und die graue Wolke, die kommt noch schnell genug. Die graue Wolke, die dann sagt, ach, schau mal auf deine Erfahrung. Wie viel Mal dann? Und da könnte ich natürlich aufzählen, aber ich will jetzt hier nicht blöffen, sondern ich weiß um viele Male, wo meine Gebete nicht erhört worden sind. Ich weiß um viele Momente, wo ich überzeugt war und es nicht so war am Ende. Und ich weiß sogar auch Momente, wo ich so überzeugt war und ein bisschen zornig war auf Gott, weil es nicht so war, wie ich dachte dann und nicht so gekommen ist. Und ich einige Jahre später dann gedacht habe, es ist eigentlich gut, dass es so war damals. Das ist so die Altersweisheit, wenn man aufs Leben zurückschaut, oder sieht man plötzlich, ach, ich glaube, Gott weiß es doch besser als ich. Was für eine Überraschung. Wenn wir diesem Zweifel Raum geben, ist es nichts anderes als Unglaube. Ich weiß, es tönt jetzt wahnsinnig hart, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Wir haben immer die Möglichkeit, dass wir vertrauen und glauben, was Gott sagt oder was Jesus sagt. Oder wir können auch einfach sagen, Kabis, hat damals vielleicht funktioniert, funktioniert heute ganz sicher nicht mehr. Ich weiß es und alle um mich herum wissen es auch. Aber das, wie gesagt, ist nichts anderes als Unglaube. Wenn du das hast in deinem Leben, auch dann lade ich dich ein, komm nach vorne, wir beten für dich. Nicht, dass das Gebet gleich alles wegwischt. Nein, so einfach ist es nicht. Aber vielleicht kannst du einen neuen Anfang mit Glauben machen. Wo du einfach mal sagst, nein, ich gebe dem Unglauben keinen Raum in meinem Leben. Ich nehme Gottes Wort und ich setze es über alles, was ich weiß, denke, kann und verstehe. Sage einfach, Gott hat recht. Ich habe nicht recht. Gott hat recht. Zwei Gründe zur Freude gibt uns Jesus hier. Und der eine Grund ist, dass er sagt, wir werden uns wiedersehen. Und ich finde das super. Er sagt nicht, in der Welt habt ihr immer Freude. In der Welt geht es euch immer gut. Alle werden euch lieben und ans Herz drücken, weil ihr so tolle Leute seid, so liebenswert. Nein, Jesus sagt eigentlich das Gegenteil. In der Welt ist es schwierig. In der Welt habt ihr Not. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Die Leute werden euch hassen um meinetwillen. Ihr seid die komischsten Vögel, die es überhaupt gibt. Eigentlich müsste man euch, nein, das hat er nicht gesagt, in den Zoo stecken. Aber wir werden uns wiedersehen und unsere Fragen werden zu einem Ende kommen. Ich bin auch überzeugt, ich habe Fragen. Wir haben gerade letzte Woche habe ich mit jemandem über ein theologisches Thema, ethisch-theologisches Thema diskutiert und gesagt, weißt du, das ist ein Thema, das kratzt mich enorm. Ich finde keine gute Lösung. Wenn ich Gottes Wort ganz ernst nehme, ist es so hart, dass ich es kaum selbst ertrage. Und trotzdem weiß ich nicht, wie ich es anders machen soll. Aber wenn ich bei Jesus bin, in seiner Herrlichkeit, durch die goldenen Gassen einziehen und ihn sehe, dann weiß ich, es wird gut sein. Die große Freude. Die zweite Freude ist die Freude aus dem Gebet. Und es ist immer wieder überwältigend, wenn wir eine Gebetserhörung erleben. Und wenn man sie zusammen erlebt, ist sie noch toller, weil dann kann man sich zusammen freuen. Und ich hoffe doch schwer, dass sie auch Gebetserhöhungen erlebt. Sonst hört nicht auf zu beten, wenn ihr sie nicht erlebt. Denn wenn ihr aufhört zu beten, dann wird diese Freude, die zweite Freude, ganz sicher nicht kommen. Zu 100%ig sicher. Ich weiß, dass nicht alle unsere Gebete erhört werden. Und wir darum nicht so viel Freude haben, wie wir möchten. Aber ich weiß auch, dass wenn wir nicht beten, gibt es gar keine Gebetsfreude, Erhörung. Erhörungsfreude, Gebet. Wie auch immer wir das zusammenstellen wollen, dieses Wort. Es gibt einfach keine. Punkt. Und darum, ja, diese Verheißungen sind uns manchmal noch zu groß. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, das herunterzubrechen, unseren Glauben runterzufräsen auf unsere Erfahrung. Das kannst du machen. Und dann funktioniert so halbwegs, oder? Aber ich sage dir, das Leben ist dann einfach langweilig. Dein geistiges Leben ist stier und langweilig und elend und mühsam und blöd. Am Schluss bleiben nämlich nur die Gesetze übrig. Das macht keine Freude. Darum, ich möchte dich zu etwas anderem anreizen. Lass deinen Glauben größer machen. Das bedeutet, dass du immer wieder sagst, ich nehme die Verheißung Gottes, ich glaube auf die Gefahr hin, dass ich enttäuscht werde. Es ist ein bisschen wie mit der Liebe früher. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr verliebt wart? dann habt ihr so Haus gesperbert, oder? Und vielleicht habt ihr damals, gab es noch keine WhatsApp und so, habt ihr noch Briefchen geschrieben, Zettelchen und dann durch die Reihen gegeben in der Schule. Und alle wussten dann, Andreas liebt Elisabeth. Elisabeth liebt auch Andreas. Alles ist gut, aber manchmal war es auch anders, oder? Hat man ein Zettelchen rumgegeben mit ja, nein, vielleicht und dann stand einfach nein. Das war ein Frust. Könnt ihr euch noch erinnern? Also ich sehe das noch heute vor mir. Ich war sowas von verliebt und dann heißt es nein. Das ist das Leben. Manchmal sagt auch Gott einfach nein, weil wir etwas noch nicht richtig verstanden haben oder weil es noch nicht Zeit ist. Wir werden enttäuscht werden, wenn wir etwas wagen. Und wir können diese Enttäuschung natürlich umgehen, indem wir nichts mehr wagen, indem wir nicht mehr glauben, indem unser Glaube klein und bescheiden bleibt. Natürlich. Aber wollt ihr das? Ich will es hundertprozentig nicht. Ich entscheide mich, wenn ich zwischen diesen zwei Alternativen wählen kann, immer für diese Wahl. Glauben und beten. Oder beten und glauben, im Glauben beten. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich lächerlich mache. Auch auf die Gefahr hin, dass andere sagen, das geht sowieso nicht. Auch auf die Gefahr hin, dass ich selbst enttäuscht werde und wieder mal vielleicht einfach deinen Nachmittag oder einen Abend lang denke, Gott, eigentlich könntest du es doch besser machen. Ich weiß es und du weißt es auch, dass es besser geht. Vielleicht komme ich dann auch wieder zu dem, was Beat vor zwei Wochen gesagt hat, dass Gott anfängt, mir Fragen zu stellen und ich keine Antwort auf keine einzige seiner Fragen weiß. Und dann wird mir bewusst, er weiß es doch besser. Es schießt mich zwar an, aber er weiß es doch besser. Wie entscheidest du dich? Natürlich kann ich dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Manchmal hilft es, wenn du dich verbündest mit anderen im Gebet und im Glauben. Manchmal hilft es, einfach den langen Weg des durchhaltenden Glaubens zu gehen, wenn jemand an deiner Seite ist und mitträgt. Darum, glaube ich, gibt es nach meinem Empfinden subjektiv auch mehr Gebetsverheißungen auf das gemeinsame Gebet als auf das einsame Gebet. Ich lasse es mal einfach so stehen, währenddem wir uns als Band wieder aufstehen. Und du magst die Antwort selber geben. Ich habe meine gegeben.